Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon Sebastian Engelbrecht. Seit dem 7. Oktober, dem Massaker der Hamas an mehr als 1100 Israelis, wächst der Judenhass weltweit. Absurderweise. Teilweise wird dieser Hass auf Juden auch nur deutlicher sichtbar als zuvor. In Berlin-Neukölln zum Beispiel, wo mehr als die Hälfte der Einwohner eine Migrationsgeschichte haben. Hier hat es nach dem 7. Oktober eindeutig antisemitische Kundgebungen gegeben. Vor Freude wurden nach dem Massaker Süßigkeiten verteilt. Tod den Juden, skandierten dort Demonstranten wiederholt. Mit unterschiedlichen Parolen und Symbolen sprechen sie dem jüdischen Staat Israel immer wieder das Existenzrecht ab. In Neukölln auf offener Straße Hebräisch zu sprechen, ist zum Risiko für Leib und Leben geworden. Seit dem 7. Oktober ist der Judenhass unter Migranten so deutlich wie noch nie sichtbar geworden und in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Darüber möchte ich mit Günay Balci sprechen. Sie ist Journalistin und Schriftstellerin und seit 2020 die Integrationsbeauftragte des Bezirks Neukölln. Guten Tag, Frau Balci.
Guten Tag.
Frau Balci, wer sind eigentlich diese Leute, die da in Neukölln mit solchen antisemitischen Parolen auf die Straße gehen?
Diese Leute repräsentieren eigentlich die Berliner Gesellschaft, unter der Lupe sozusagen. Es ist ganz durchmischt. Wir haben Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die schon länger in Deutschland leben, über Generationen, die da mitmachen. Wir haben Menschen, die gerade erst nach Deutschland gekommen sind. Wir haben Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte da, Menschen mit einem hohen Bildungsniveau und Menschen mit einem weniger hohen Bildungsniveau. Das heißt tatsächlich, es ist sehr durchmischt. Und in Neukölln sind natürlich auch sichtbar Menschen mit arabischer Herkunftsgeschichte dann überrepräsentiert bei diesen Demonstrationen und Kundgebungen. Das ist auch offensichtlich.
Kann man sagen, dass da Menschen mit palästinensischem Hintergrund, mit syrischem Hintergrund besonders stark vertreten sind?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, ich kann Ihnen da gar nicht die Anzahl der syrischstämmigen und palästinensischstämmigen jetzt so aus dem Stegreif sagen, aber sie sind auf jeden Fall stark repräsentiert bei diesen Demonstrationen oder Kundgebungen. Und das ist ja auch naheliegend, weil ja auch viele dieser Menschen bei uns im Bezirk leben tatsächlich. Aber es sind nicht nur Neuköllner, die sich dort zusammenfinden. Es kommen auch Menschen aus dem gesamten Stadtgebiet dann zu solchen Kundgebungen. Das wissen wir auch.
Ist eigentlich die Terrororganisation Hamas, ist die eigentlich in Neukölln oder sagen wir mal in Berlin irgendwie präsent durch Vertreterinnen oder Vertreter?
Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute mit einem T-Shirt rumlaufen, auf dem steht, ich bin Mitglied der Hamas. Es ist auch nicht so, dass die sich ganz offensichtlich bekennen zu der Terrororganisation. Wir wissen aber auch aufgrund der Ermittlungserfolge der Polizei zum Beispiel, wie jetzt auch in der Berichterstattung rauskam, dass wir natürlich hochrangige Terrorfunktionäre der Hamas auch auf der Sonnenallee zu Besuch haben ab und an. Und was wir wissen im Bezirk ist, und das wissen wir nicht erst seit dem 7. Oktober, aber da kam es sehr klar zum Vorschein, dass große Teile der Bevölkerung tatsächlich Sympathien hegen mit der Hamas, die Hamas als eine Art Befreiungsorganisation betrachten oder als Befreiungsorganisation sehen. Und das ist jetzt sehr klar artikuliert worden, in für meinen Geschmack zu großen Teilen der auch Neuköllner Bevölkerung. Es gibt keine Erhebung dazu. Das wäre vielleicht notwendig tatsächlich. Es gibt insgesamt auch zu wenig Erhebungen zu antisemitischem Geschehen insgesamt, würde ich sagen. Nicht nur in Neukölln, in Berlin, sondern bundesweit. Ich würde mir sehr wünschen, und das habe ich mir auch schon vor dem 7. Oktober gewünscht, eine flächendeckende berlinweite Studie zum Thema Antisemitismus an Schulen, um erstmal anzufangen, Daten zu sammeln und zu gucken, wie eigentlich die Situation ist.
Sie sind 1975 in Neukölln geboren. Wann ist Ihnen dieses Phänomen des Judenhasses in Ihrer Neuköllner Umgebung eigentlich zum ersten Mal begegnet?
Eigentlich unmittelbar und gleichzeitig mit der Diskriminierung als Alevitin an einer Berliner Grundschule durch türkischstämmige Mitschüler. Also das war der erste Moment, wo auch das Wort Yahudi, Yahud, Jude als Schimpfwort tatsächlich benutzt wurde. Allerdings noch viel, viel seltener und von sehr wenig Schülerinnen und Schülern tatsächlich, dass es nicht so schwer ins Gewicht fiel, dass es schon auffällig war, dass es da extreme Vorbehalte und Diskriminierung gibt. Aber da war das schon gesetzt, ganz klar. Und dann auch zunehmend mit der Zunahme religiöser Einrichtungen bei uns in Neukölln. Also wir haben als Kinder und Jugendliche schon sehr klar mitbekommen, wie sich die Gesellschaft politisch verändert hat und wie Antisemitismus und Judenhass auch in bestimmten Milieus selbstverständlich und salonfähig war und wurde.
Was waren eigentlich die Narrative schon damals in dieser Zeit, in der dieses Phänomen Antisemitismus unter Migranten sozusagen in der Gesellschaft noch gar nicht so wahrgenommen worden ist, in der Mehrheitsgesellschaft, sage ich mal?
Ja, eigentlich all das, was wir kennen, so vom klassischen antisemitischen Stereotyp, ja, der Jude als geldgierig, der Jude als der hinter allem steckt, was an Schlechtem passiert auf der Welt, die jüdische Weltmacht, die große Verschwörung, dass die gesamte Welt von Juden geleitet und gelenkt würde. Und all das ist einem in Neukölln, in einem muslimisch-migrantisch geprägten Milieu, immer wieder auch entgegengekommen tatsächlich. Allerdings lief das parallel zu den Wahrnehmungen, ich sag mal, der Mehrheitsgesellschaft. Also es war eigentlich etwas, ein Phänomen, das in den Communities blieb und dort auch sehr selbstverständlich wachsen und gedeihen konnte. Es war tatsächlich eine Form der Sozialisation eines bestimmten Milieus mit ganz klaren antisemitischen Narrativen.
Und spielte da der israelbezogene Antisemitismus auch, sagen wir jetzt
schon
mal
immer.
In den 80er Jahren auch schon?
Schon immer. Der israelbezogene Antisemitismus ist eigentlich gesetzt, ja, in breiten Teilen der muslimischen Community. Das heißt, das, was uns heute so erschüttert, ist eigentlich etwas, was zum Beispiel, wenn wir mal rübergucken in die Türkei, ganz selbstverständlich auch gelebt wird. Zum Beispiel jetzt ganz aktuell, wenn man sich die Berichterstattung anguckt von wirklich auch durchaus international angesehenen Pressevertretern, also ich würde jetzt nicht mal sagen irgendwie politisch-ideologisch Verbrämten, sondern Journalistenkollegen, von denen Sie und ich sagen würden im ersten Moment, ja, das sind eigentlich nüchterne, gute, demokratische Journalisten, können Sie da jetzt sehr viel antisemitisches Zeug lesen, wie zum Beispiel, dass jedes Free Palestine etwas ist, was unterstützt werden müsste, und wenn zum Beispiel unsere BVG-Angestellten der Bahn am Hermannplatz Steine putzen, wo Slogans drauf sind, die das Existenzrecht Israels ganz klar in Frage stellen, dann macht man sich darüber lustig in der Türkei. So nach dem Motto, wir haben einfach immer noch nicht begriffen, dass Israel eigentlich der Feind ist. Und das ist etwas, was in den 70ern und 80ern und 90ern immer schon ein Thema war, innerhalb muslimischer Communities, nicht nur dort. Aber da ganz klar auch gesetzt als ein ganz bestimmtes Selbstverständnis, das bis heute ja anhält in diesen Ländern größtenteils.
Sind diese Narrative des Judenhasses in der Einwanderergesellschaft, die Sie jetzt beschreiben, mehrheitsfähig?
Ich glaube, dass es eine große Gruppe von Menschen gibt, die sehr stark dazu neigen, aber nicht kombiniert mit der Bereitschaft, Gewalt anzuwenden oder das auch wirklich massiv durchsetzen zu wollen, diese Vorstellungen und Ideen. Ich glaube, das ist ein großer, breiter Teil, der sehr erreichbar ist, weil man wirklich davon ausgehen muss, dass es dort nie eine echte Aufklärung und Auseinandersetzung gab, also einen demokratischen Diskurs, eine Streitkultur zu all diesen Themen. Das hat sich bis heute nicht durchgesetzt und wir sind da ganz am Anfang. Ich glaube, dass wir trotzdem eine erhebliche Anzahl von Menschen haben, die sehr wohl sehr klar ideologisch ihren Judenhass und die Ablehnung des Staates Israels leben und das auch verfolgen, auch in der Erziehung ihrer Kinder und in ihrem Lifestyle, ganz klar. Und ich würde mir da auch wünschen, dass wir für uns in Deutschland endlich mal analysieren würden, wie groß dieser Anteil der Menschen ist und was sie bewegt und wie es dazu kommt, dass sie sich so entwickelt haben. Und da stochern wir komplett im Dunkeln. Für uns in Neukölln kann ich sagen, wir haben eine sehr große Gruppe von Zuwanderern, die diesen Hass und diese Hetze und diesen Krieg in jeder Form ablehnen und sehr wohl auch bereit sind, viel dafür zu tun, damit friedliche Verständigung auch in Neukölln weiter existieren kann und Menschen sicher in Neukölln leben können. Und auch und vor allem jüdische Menschen sich sicher fühlen sollen. Wir haben muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit denen ich regelmäßig im Austausch dazu bin, die selbst in den Communities regelmäßig unter Druck geraten, wenn sie sich zu sehr für ein Existenzrecht Israels bekennen, zu einem Existenzrecht bekennen. Und gleichzeitig aber wollen sie nicht davon abrücken. Wir hatten jetzt am Sonntag eine Begegnung mit israelischen Schülerinnen und Schülern und arabischsprachigen stämmigen Schülerinnen und Schülern im Rathaus Neukölln. Und die war wunderschön, weil da junge Menschen aufeinander zugegangen sind mit all den Ängsten und Vorbehalten, die sie zuvor hatten. Unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen mussten wir das machen, weil es nicht möglich war, mit diesen jungen Menschen einfach mal über die Karl-Marx-Straße zu laufen, zur Pizzeria. Das war das Tragische und aber auch letztendlich der Status quo daran, den wir wahrnehmen müssen in Neukölln.
Was muss man da befürchten, wenn man da mit israelischen Jugendlichen über die Karl-Marx-Straße geht?
Also ihnen ist ja auch wahrscheinlich nicht entgangen, dass es auch immer wieder Angriffe auf Menschen gab, die Hebräisch gesprochen haben oder auch offensichtlich jüdisch waren in Neukölln, die Gewalt erfahren haben. Aber wir haben nicht nur damit ein Problem, wir haben auch ganz regelmäßig Attacken auf queere Menschen in Neukölln, nicht nur in Neukölln. Insgesamt gibt es ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für Menschen jüdischen Glaubens und Menschen, die Hebräisch sprechen oder offensichtlich Israelis sind, in bestimmten Gegenden Berlins, sage ich mal, unter anderem auch in Neukölln. Und deshalb konnten wir jetzt nicht einfach mal so nonchalant mit einer Gruppe von 50, 60 jungen Menschen, arabisch und israelisch gemixt, über die Sonnenallee flanieren. Das würde ich auch niemandem empfehlen. Da braucht man dann immer ein bestimmtes Polizeiaufgebot und eigentlich sollten das nicht die Bedingungen sein, unter denen ein Jugendaustausch stattfindet.
Unter den arabischstämmigen Jugendlichen aus Berlin sind da diese Narrative des Judenhasses aufgekommen. Waren die da zu hören in der Begegnung?
Das war ein sehr offener Austausch. Es waren konkrete Fragen, der zum Beispiel auch von palästinensischen Jugendlichen: Warum hasst ihr uns? Und es gab dann unmittelbar ein Gespräch und es wurde sehr schnell aufgeklärt, dass die israelischen Jugendlichen die palästinensischen nicht hassen, sondern dass sie, wenn sie jemanden hassen, dann die Hamas hassen. Und dass man sich ziemlich schnell darüber einig war, dass eigentlich Terror in jeder Form abgelehnt wird von beiden Seiten. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, das sind Berliner Jugendliche gewesen, die die israelischen Jugendlichen empfangen haben. Und Berliner Jugendliche sind smart oder können sehr smart sein und unsere Jugendlichen, die wir da hatten an dem Tag, wussten halt auch ein bisschen mehr Background als vielleicht jetzt jemand, der sich nur über TikTok informiert, ja. Und waren da auch gesettelt und konnten sehr gut auch diskutieren und argumentieren und waren sehr offen auch mit ihren Vorbehalten gegen Israelis und Juden, ja. Also sie konnten damit offen umgehen und sind da auf offene Ohren gestoßen. Und es war ein sehr guter demokratischer Dialog mit einer großen Annäherung tatsächlich.
Sie haben kürzlich in einem Artikel in der Süddeutschen geschrieben, für viele Einwanderer, besonders für Muslime, sei ein eingefleischter Antisemitismus nahezu ein selbstverständlicher Teil ihrer kulturellen Identität. Das ist ja nochmal eine Stufe mehr. Wie ist das eigentlich möglich? Woher kommt das eigentlich?
Also mich wundert ehrlich gesagt, dass Leute sich darüber wundern, dass das so ist. Weil wenn man ein bisschen als Weltbürger sich umguckt in der Welt und ein bisschen unterwegs ist in der muslimischen Welt, dann stellt man ja relativ schnell fest, und das konnte man lange vor dem 7. Oktober auch immer wieder feststellen, dass das, was dort zum Beispiel als Antizionismus vermittelt wird, gesellschaftspolitisch auch gelebt und ausgelebt wird, dass das ein sehr handfester Antisemitismus ist, der zu einem Selbstverständnis gehört. Ja? Also das ist halt ein großes Feindbild, Israel, die Unterdrückung und Entrechtung der Palästinenser mit einer sehr einseitigen Sicht der Dinge. Und das ist etwas, was, wenn man es sehen wollte, eigentlich schon immer auch so gelebt wurde, in breiten Teilen der muslimischen Welt weltweit. Ja? Und dass es immer wieder besonders war, wenn man dann dort Gesprächspartner hatte, die anders gedacht haben, die reflektierter an die ganze Konfliktsituation rangegangen sind. Und das ist bis heute so, dass uns das überrascht, wenn wir da mal jemanden treffen, der reflektiert an das Ganze rangeht und beide Seiten in Abwägung auch zu Wort kommen lässt, dann ist das schon was ganz Besonderes. Das heißt, das, was wir für uns in Anspruch nehmen als einen Standard von einem demokratischen Diskurs, sehen wir dann bei Menschen mit Migrationsgeschichte als etwas super Besonderes an, ja, was eigentlich auch total irre ist. Das zeigt aber auch das ganze Dilemma unseres Integrationsgedankens.
Genau darauf wollte ich zu sprechen kommen. Dieser Judenhass in der muslimisch geprägten Einwanderergesellschaft hat auch etwas zu tun mit dem christlich geprägten Antisemitismus.
Absolut.
Nämlich, wie sehen Sie den Zusammenhang?
Also ohne den christlich geprägten Antisemitismus wären wir jetzt wahrscheinlich nicht in der Situation, in der wir sind, ganz klar. Also die Geschichte des Antisemitismus, seitdem es Zivilisation gibt, also der Protestantismus, der seinen Großteil dazu beigetragen hat, dass Juden weltweit verfolgt und vernichtet wurden, das sind alles Dinge, die dazugehören und die im Kontext gesehen werden müssen, ganz klar. Und wenn wir
das ist in der Kirche allerdings schon älter als der Protestantismus,
richtig,
die Vorurteile gegenüber,
richtig,
Juden.
Richtig. Das heißt, wenn wir ganz weit ausholen wollen und uns die gesamte Entwicklungsgeschichte des Judenhasses ansehen wollen, dann finden wir viele verbindende Elemente, die dazu geführt haben, dass es am Ende eine Situation gibt wie heute in Neukölln, wo Juden und Israelis nicht mehr sicher auf der Straße sind. Ja. Das ist nicht etwas, was irgendwie nur aus Ägypten eingeflogen wurde oder aus der Türkei, sondern das ist auch ganz selbstverständlich etwas, was im Entwicklungsprozess der Menschheitsgeschichte immer wieder durch den Antisemitismus, der sich genähert hat, aus vorchristlicher Zeit und aus christlicher Zeit und alle Ideologien, die dazu ihren Teil beigetragen haben, einschließlich der Shoah, die der Höhepunkt des Ganzen war, bis heute, hat sich letztendlich am Gesamtbild, am Blick auf jüdisches Leben und auch jetzt in Verbindung mit dem Staat Israel, auf den Staat Israel, hat sich das sehr gehalten. Also Antisemitismus ist mittlerweile wieder mainstreamfähig und die Leute schämen sich nicht dafür. Es wird im Gegenteil, es wird mittlerweile, und das finde ich das Erschreckende und auch das Beängstigende daran, es findet eine moralische Aufwertung statt und eine Rechtfertigung durch den Krieg Israels, der gerade auch gegen die Palästinenser, aber vor allem gegen die Hamas geführt wird, findet ganz klar eine regelmäßige Täter-Opfer-Umkehr statt. Und das Feindbild ist klar für ganz viele und da gibt es auch wenig dran zu rütteln für sie und deshalb gehen sie so selbstverständlich bei uns auf die Straße und schreien auch Tod den Juden.
Sie erwähnten jetzt schon den christlich geprägten Antisemitismus. Welche Rolle spielt eigentlich der Rassismus der Deutschen gegenüber Einwanderern? Hat der den Judenhass in irgendeiner Weise auch befeuert? Gibt es da auch einen Einfluss?
So eine allgemeine Abhandlung zum Thema Rassismus finde ich immer sehr schwierig, weil wir brauchen das Konkrete, um auch wirklich zu veranschaulichen, worüber sprechen wir da eigentlich. Und wenn man sich das sehr konkret und genau anguckt, dann kann man sehr schnell feststellen, dass zum Beispiel Parteien wie die AfD oder andere rechtsextreme Gruppen und Personen nun zum Beispiel auch sehr gerne vom importierten Antisemitismus sprechen, um sich da komplett frei zu machen von jedem Verdacht, dass sie doch selbst eigentlich die größten Antisemiten sind. Und da zeigt sich eigentlich eine Hochform des Rassismus, finde ich, weil man erkennt eine Lücke, in die man springen kann und man benutzt sofort und unmittelbar das, was wir eigentlich an demokratischem Diskurs und auch Streit brauchen für sich und instrumentalisiert das und macht daraus eine populistische politische Parole, die zwei Ziele verfolgt. Das eine Ziel, wir sind die einzig Standhaften hier, der Antisemitismus wurde importiert und wir sind die Guten. Und mit dem anderen Ziel, jegliche Debatte im Keim zu ersticken, weil man natürlich dreimal überlegen muss, ob und in welcher Form man über muslimischen Antisemitismus spricht, wenn man im Nacken Rechtsradikale zu sitzen hat in Deutschland. Ja. Und das ist aber die große Herausforderung, vor der wir insgesamt in allen kritischen Integrationsdebatten stehen, wo wir uns ganz klar machen müssen, unsere Debattenkultur, unsere Fähigkeit, kritisch zu hinterfragen, und Menschen und Kinder auch darin zu bestärken, kritisch zu hinterfragen, in den Streit zu gehen, darf sich niemals davon abhängig machen, dass Rechtsextreme am Ende bestimmen, in welche Richtung wir diskutieren dürfen und in welche nicht. Ja? Also wir müssen uns davon freimachen, ganz klar. Das ist auch ein ganz großer Auftrag an jeden Einzelnen und auch aber an die Politik, dass man sich weder instrumentalisieren lassen darf, dass man aber auch nicht davor zurückschrecken darf, schwierige Themen anzupacken und auch sehr konkret anzupacken, einfach weil man ganz genau weiß, Rechtsextreme werden das immer für sich benutzen. Ja? Und sie dürfen nicht bestimmen, wie wir miteinander umgehen.
Jetzt haben Sie nach rechts geblickt, Sie haben aber in Ihren bisherigen Überlegungen, die Sie auch veröffentlicht haben, auch nach links geblickt. Was hat die Idealisierung von Einwanderern durch die deutschen Linken, was hat die zu diesem antisemitischen Missstand unter Einwanderern beigetragen?
Das ist super komplex mit linken Strukturen tatsächlich. Ich finde das auch hochspannend, weil es gibt sehr unterschiedliche, sich links bezeichnende politische Gruppierungen und Richtungen in Deutschland, nicht nur in Deutschland. Und was, glaube ich, in den 60er, 70er und 80er Jahren immer eine klare Haltung und Richtung war, eben, dass man unabdingbar für Palästina war, dass man auch gegen den Imperialismus und dafür auch verbündet mit Islamisten sein konnte. Das sind Dinge, die heute von Teilen der Linken auch stark hinterfragt werden. Das heißt, da findet auch eine Entwicklung und ein Wandel statt. Das ist nicht nur in Deutschland so, das kann man zum Beispiel auch in der Türkei sehr gut beobachten. Und natürlich hat aber letztendlich diese sehr naive, romantisierte Herangehensweise an linke Ideale der 60er, 70er und 80er sehr stark dazu beigetragen, dass Antisemitismus salonfähig wurde, auch in intellektuellen Kreisen ganz klar und in einer ganzen großen Kulturlandschaft weltweit. Ja, dass es etwas war, was nie hinterfragt wurde, weil es sich so gut vereinbaren ließ, ja, mit diesem romantischen Ideal der Gleichheit aller Menschen und der Gerechtigkeit und so weiter. Und dann hat man halt den bösen imperialistischen Feind Israel. Das war auch wieder so ganz klar konturiert, ja, wo der zu finden war. Und das ändert sich aber, weil es natürlich auch eine große linke israelische Bewegung gibt und weil auch die jetzt speziell nach dem 7. Oktober auch aus einem Traum aufgewacht sind, größtenteils, und sich daraus jetzt, glaube ich, ist das Einzige, was mir auch Hoffnung macht, sich etwas entwickelt, was eine linke Kultur sein kann, die mehr ist als nur die Verachtung Amerikas und Israels.
Was können Sie, Frau Balci, eigentlich als Integrationsbeauftragte in Berlin-Neukölln tun, um den Judenhass unter Einwanderern zu bekämpfen?
Also das, was ich tun kann in Neukölln, ist, dass ich die Vernetzung manage. Das heißt, ich bin da eine Person, die im Rathaus sitzt mit einem Jahresbudget von, ich glaube, es sind 7.000 Euro, die jetzt aber gesperrt sind, weil ich eine Haushaltssperre habe. Das heißt, ich habe keine finanziellen Mittel, um Dinge ernsthaft voranzutreiben, sondern ich habe eigentlich nur mein Know-how, was ich reingebracht habe als Journalistin und als gebürtige Neuköllnerin mit einem großen Herzen für meinen Heimatbezirk. Und das ist natürlich keine Summe, über die man überhaupt reden kann, wenn es um Integrationsarbeit geht in einem Bezirk mit über 300.000 Menschen. Aber ich habe erkannt, dass mein Wissen ein sehr großes Kapital ist. Also mein Wissen um die gesellschaftspolitisch relevanten Themen. Und ich habe einen Fokus auf alle Menschen, die diese Demokratie schützen, erhalten und voranbringen wollen. Und in meiner Integrationsarbeit sind Sprachkenntnisse, Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung und all das Privatsache und tatsächlich Nebensache. Für mich ist einfach wichtig, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, die ihre Ressourcen gebündelt für unsere Gesellschaft nutzbar machen können. Ja, engagierte Leute wie zum Beispiel unsere deutsch-arabische Schule Ibn Khaldun, die jetzt auch am Sonntag diesen Austausch mit vorangetrieben hat, oder auch die Gruppe Hillel Berlin. Das ist eine Gruppe von jüdischen Menschen, die auch jüdisches Leben sichtbar machen wollen, wieder in Neukölln. Und so haben wir sehr unterschiedliche Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte aus ganz unterschiedlichen, auch politischen Richtungen, die aber eins vereint, nämlich, dass sie ganz progressiv an die Probleme der Zeit rangehen gemeinsam. Also Menschen, mit denen ich auch offen darüber streiten kann, was für uns gut ist und verträglich und was nicht und wo wir Gemeinsamkeiten finden. Ja. Und es gibt halt nur eine Bedingung bei mir, und das ist die ganz klar, dass demokratische Werte nicht abgelehnt werden und nicht bekämpft werden. Das ist mir besonders wichtig. Und dazu gehört, es gibt auch einen Lackmustest. Ja. Also man kann auch ganz klar sagen, Antisemitismus, Frauenhass und Homophobie sind Dinge, die für mich in der Integrationsarbeit nicht gehen bei Kooperationspartnern, ganz klar. Ja. Sei es Geschlechtertrennung, sei es die Ablehnung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen, von Transgender-Menschen oder auch eben schlicht die Haltung, dass Israel kein Existenzrecht haben darf. Das sind alles Dinge, wo ich sage, das sind dann keine Kooperationspartner. Aber es gibt eben sehr, sehr viele, die eben das alles nicht sind, ja, die sehr positiv rangehen an alles, was sie anpacken. Und ich glaube, Integration bedeutet, wenn man dieses Wort auch mal vielleicht irgendwann ablegen möchte, den Zusammenhalt in einer demokratischen Gesellschaft zu stärken mit allen zur Verfügung stehenden Parteien. So. Und da aber explizit auch ganz klar zu benennen, was man nicht stärken und fördern möchte. Und ich glaube, da sind wir noch nicht so weit, dass das politisch ganz oben angekommen ist.
Das heißt, mit denjenigen, die da mit Parolen des Judenhasses auf die Straße gehen in Neukölln, mit denen setzen Sie sich nicht an einen Tisch?
Doch, an einen Tisch setze ich mich mit allen. Also ich setze mich tatsächlich mit allen an einen Tisch und ich streite mich auch mit allen. Ich würde aber nicht Projektmittelförderungen empfehlen für Antisemiten oder für Homophobe, ja, die dafür verantwortlich sind, dass Männer Händchen halten, sich nicht sicher fühlen auf der Straße bei uns, ja. Und natürlich, aber dass ich das jetzt hier so klar sage, darum geht's eigentlich. Wer macht das schon? Ja? Man muss es klar benennen. Man sieht ja jetzt die Auseinandersetzung des Kultursenators in Berlin, der versucht hat, die IRA-Definition in seinen Verträgen zu etablieren und sehr schnell nicht nur angefeindet wurde, sondern wirklich massive Kämpfe ausstehen muss. Und ich glaube, darum geht's heutzutage. Es geht ganz klar darum, sich zu bekennen, zu etwas zu bekennen. Und das ist für mich in erster Linie die Verpflichtung zu dieser freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft, in der wir leben.
Sagt Günnar Baltschi, die Integrationsbeauftragte des Berliner Bezirks Neukölln. Ich danke Ihnen für Ihren kritischen Blick und für alle Erkenntnisse, die Sie mit uns geteilt haben. Am Mikrofon bedankt sich fürs Zuhören Sebastian Engelbrecht. Guten Abend.